Mein Thema heute ist Sehnsucht. Wonach sehnen wir uns? Ich habe mal in der Wörterkonkordanz nachgeguckt, also ein Wörterbuch, wo man biblische Themen hat oder wo man Wörter einfach finden kann. Da ist das Wort Sehnsucht fast gar nicht da. In den neueren Übersetzungen eher, aber in den alten Übersetzungen fehlt es fast. Und dennoch möchte ich euch zeigen, wie groß Sehnsucht in der Bibel geschrieben wird, wie stark Sehnsucht eigentlich da ist. Sehnsucht, mal als Definition, ist ein starkes Verlangen nach jemanden oder etwas, von der Tiefe der Seele aus. Also eine Sache, die dich sehr stark berührt. Das kann der neue 3er BMW sein, das neue iPhone, das kann wie jetzt, ja, ich denke, dass ihr beide schon Sehnsucht nach Frankreich habt. Bald fahren wir zusammen nach Frankreich. Was für eine schöne Sehnsucht, das Meer zu sehen. Oder die anderen, die jetzt in den Bergen sind, haben Sehnsucht nach den Bergen. Wobei das eher oberflächlich sein kann. Tiefer ist es, wenn man aus der Heimat vertrieben wurde. Hier sind ja auch einige, die ihr Land verlassen mussten. Politisch, Verfolgung, was auch immer. Das ist eine Riesensehnsucht. Meine Heimat. Ich weiß, mein Opa hat immer erzählt, er ist auch im Krieg vertrieben worden. Wie schön war die Heimat. Wir mussten leider weg. Und es ist eine Riesensehnsucht nach diesen alten Zeiten. Und Sehnsucht wird noch intensiver in Bezug auf Menschen. Den Eltern, den Kindern, den guten Freunden. Wenn du Vicky ihr Baby wegnehmen würdest, nach 5 Minuten würdest du schon Sehnsucht haben und sagen, ah, wo ist mein Kleiner, wo ist mein Kleiner? Und ich erlebe immer wieder, wenn Eltern mit kleinen Kindern sagen, ich kann mein kleines Kind nicht weitergeben. Das schreit ja nachher nach mir. Selbst wenn andere auch sie gut behandeln würden, die Kinder. Besonders Kinder und Eltern oder Eltern zu den Kindern haben eine ganz große Sehnsucht nach den Kindern, wenn sie nicht anrufen, wenn sie sich mal nicht gemeldet haben. Wie geht's meinen Kindern? Und ganz besonders für Verliebte. Wenn man so frisch verliebt ist und sich eine Stunde nicht gesehen hat, ach, ich muss eine SMS schreiben, ich muss mich irgendwie melden, mein Schatz ist ja schon eine Stunde nicht mehr da, wie wird es ihm gehen? Alle, die jetzt lächeln, sind vielleicht verliebt. Ah. Also wir kennen alle Sehnsucht. Wir suchen eine Beziehung, wir vermissen jemanden. Und ich war verwundert, wie eigentlich dieser rote Faden der Sehnsucht durch die Bibel durchgeht. Es fängt im 1. Mose 26 schon an, da heißt es, nun wollen wir Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Wie er es genau gemacht hat, wollen wir mal daneben gestellt lassen. Es geht erstmal darum, dass Gott einen Menschen schuf zu seinem Ebenbild. Gott wollte ein Gegenüber. Er hat Menschen von vornherein auf Beziehungen angelegt. Sagenhaft. Gott hatte immer den großen Wunsch, mit dem Menschen eine innige Beziehung zu haben, wie Bräutigam mit seiner Braut. Deswegen das mit den Verliebten. Das ist ja das. Bräutigam und Braut heißt, da ist die Hochzeit noch nicht gewesen. Man wartet aufeinander. Und ich habe es selbst nicht glauben wollen, im Jesaja 54, Vers 5 sagt Gott zu seinem Volk Israel, ich schließe die Ehe mit dir. Müssen wir uns vorstellen. Gott hat sich im Grunde genommen mit seinem Volk verheiratet. Wir gehören zu diesem Volk dazu. Gott hat sich im Grunde genommen mit uns, diesen Bund der Ehe ist er eingegangen. Links und rechts keiner, mit uns, mit dir. Dasselbe Bild haben wir im Neuen Testament mit der Gemeinde. Jesus sieht die Gemeinde als Braut und er ist die Bräutigam. In seiner Liebe hat der Herr deswegen sein Leben für die Gemeinde gegeben, um sie zu heiligen und zu reinigen. Im Epheser 5, was man normalerweise bei Eheberatungen verwendet, 25 und 26 die Verse, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine schöne Braut soll seine Gemeinde sein. schön und makellos, ohne jeden Fehler, weil sie allein Jesus gehören soll. Wow. Und ihr werdet gleich sehen, was das eigentlich bedeutet, dass Gemeinde die Braut Jesu ist. Wir wissen ja, wenn wir die Bibel gelesen haben, Jesus ist jetzt im Himmel beim Vater. Und er sagt, er hat für jeden von uns eine Wohnung bereitet. Im Johannes 14, 2 bis 4, da heißt es, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um dort alles vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Ganz kurz mal diese menschliche Komponente. Wenn Jesus der Bräutigam ist und die Gemeinde die Braut, wie wird Jesus jetzt im Himmel eigentlich sitzen, wenn er runter auf die Erde guckt und die Braut sieht? Wann ist es endlich soweit? Wann ist es endlich soweit? Wann kann ich meine Braut in die Arme nehmen? Wann kann ich sie lieb haben und küssen? Jeder Bräutigam, der weiß, dann und dann ist die Hochzeit, fiebert darauf hin. Wann ist es endlich soweit? Wann ist es endlich soweit? Was für eine Perspektive. Wir haben Jesus, der eigentlich, ich habe mal gehört, wenn man beim Bund früher war, gab es ja immer diese zum Nähen diese Maßbänder und dann hat man immer so einen Tag abgeschnitten und man sah dann an dem Maßband, die Zeit wird immer kürzer. Ich weiß nicht, was für eine Riesenrolle da im Himmel ist, die Jesus immer abschneidet, aber er zählt im Grunde genommen jeden Tag, dass er endlich zur Erde kommen kann und uns in die Arme nehmen kann. Das ist Sehnsucht. Jeden Tag, jeden Tag. Wenn er sich die Gemeinde anguckt, ach, ich liebe euch. Wann kommt ihr endlich in die Wohnung, die ich euch zubereitet habe? Wann steht ihr endlich vor mir und preist mich und betet mich an? Wann müsst ihr nicht mehr im Glauben an mich denken, sondern ihr werdet mich sehen? Könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Sehnsucht Jesus darauf wartet, dir in die Augen zu schauen? Wow. Und jetzt haben wir zwei Bilder. Einmal das Bild des Vaters und einmal als Bräutigam und Braut. Gott, wir sind seine Kinder. Es drückt dieses starke Verlangen aus. Und auch wenn ich diesen Bibelvers, den ich jetzt zitiere, auch schon öfter gesagt habe, er drückt für mich so hautnah diese Sehnsucht aus. Lest gerne zu Hause nochmal Lukas 15, die verlorenen Söhne. Und ich will auf diesen einen verlorenen Sohn angehen. Da war es ja so, ein Sohn aus reichem Hause hat irgendwann keinen Bock mehr, zu Hause zu bleiben und sagt, Vater, du hast eine Riesenfirma, gib mir die Hälfte, gib mir mein Erbe, ich habe keine Lust mehr hier auf dich und das Ganze, ich will raus in die Welt und ich will machen, was ich will. Genau das, was die Menschen heutzutage überall sagen. Ich will machen, was ich will nach meiner Fassung glücklich werden. Und der Vater hat ihm das Geld ausgezahlt, er ist los, vielleicht auch nach Marseille und hat da so richtig die Puppen tanzen lassen und das Geld wurde immer weniger, das Geld wurde immer weniger, in der Bibel heißt es. Und der junge Mann bekam Hunger, er hat keine Sozialhilfe bekommen, es ging ihm schlecht und hat er überlegt, ach, zu Hause bei meinem Vater war es doch gar nicht schlecht, vielleicht kann ich ja als Lohnarbeiter, als Leiharbeiter da wieder anfangen und hat sich aufgemacht und hat einfach eingesehen, dass das, was er gemacht hat, dumm war, falsch war. Und er ist dann nach Hause und als sein Vater ihn sah, hat er ihm vergeben, hat ihm sofort die Scheckkarte wiedergegeben, hat ihn sofort in die Sohneschaft wieder reingebracht. Und ich möchte es genau euch sagen, was da passiert ist. In Vers 20, da heißt es, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Als wenn ich jetzt so hier an der Tür stehen würde und immer gucken würde, ob noch jemand kommt, den ich eingeladen habe. Da würde ich immer auf die Tür gucken. Das heißt, dieser Vater hat andauernd zu jeder freien Minute, auch wenn er beschäftigt war, vielleicht aus dem Fenster geguckt, wo man den Weg sah zu diesem Hof, zu diesem, wo die gewohnt haben, zu dieser Firma, wie auch immer. Und da heißt es, Der sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen. Der Vater lief dem Sohn entgegen. So eine starke Sehnsucht hatte er. Er ist nicht stehen geblieben, wie wir es vielleicht machen würden, weil wir ja im Recht sind und dann so richtig schön aufbauen und der Sohn kommt so angekrochen. Na, hat's wohl nicht geklappt. Der Vater lief ihm voller Sehnsucht entgegen. Keine Vorhaltung, kein Vorwurf, sondern da bist du. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Keine Worte, sondern Taten. Ihr müsst euch vorstellen, wie der Sohn wohl innerlich gebebt hat. Ja, total schuldbeladen kommt er da an und Sohn empfangen. Wenn man ihn damals interviewt hätte, hättest du das jeweils erwartet? Nee, überhaupt nicht. Mein Vater hat mich ja wirklich lieb. Kein Vorwurf und nichts. Er hat mich sofort wieder eingesetzt in alle Möglichkeiten, die ich habe. Und ich war sofort sein Sohn. Ich war nie verloren für ihn. Ich war immer sein Sohn. Gott voller Sehnsucht, voller Leidenschaft für alle Menschen. Er sah ihn schon von Weitem kommen. Er hält Ausschau. Und ich glaube, dass Gott Ausschau hält, jeden Tag, jede Sekunde für die über so und so viele Milliarden Menschen auf der Erde. Er schaut, wo kommt einer auf ihn zu? Wo kann er jemanden einen Impuls geben, dass er mehr über Gott und die Welt nachdenken kann? Und es ist einfach Ermutigung für alle Väter. Macht das doch ab und zu mal nach. Nehmt euren Sohn, eure Tochter doch mal herzlich in den Arm. Fallt ihn einfach mal um den Arm und küsst sie. Und sagt einfach, toll, dass du mein Sohn bist. Toll, dass du meine Tochter bist. Unabhängig davon, was sie gemacht haben. Einfach nur so. Diesen bekannten Bibelvers, 1. Timotheus 2, Vers 4, kennen viele auswendig. Aber der bekommt, wenn ich an Sehnsucht denke, eine ganz neue Bedeutung. Da heißt es, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Jetzt könnte man sagen, ja, ein Ausdruck seines Willens, Gott will. Aber wie will der denn? Gott will, dass alle Menschen, das heißt im Umkehrschluss, er will, dass keiner verloren geht. Er ist um jeden Einzelnen bemüht, mit ihm eine Beziehung zu kriegen. Er will. Das ist nicht so, als wenn du sagen würdest, ich will demnächst im Putzteam eintreten hier in der Gemeinde. Dann wissen wir alle, was das für ein Wollen ist. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock. Versteht ihr, das ist nicht von Gott einfach ein willentlicher oder eine willentliche Entscheidung irgendwann mal zu sagen, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Diese Bagage, diese Idioten, was laufen die denn immer rum? Nach was laufen die immer rum? Und mich beachten sie nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir würden menschlich so reagieren und sagen, wie lange muss ich denn euch noch aushalten? Nein, Gott ist einer, der gerne begnadigt, der eigentlich dieses sucht. Wann kann ich endlich den Nächsten, der zur Tür reinkommt, begnadigen? Wenn er so wollt, total nervös, total hibbelig. Wann kommt der Nächste? Wann kommt der Nächste? Ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Steht da, das ist ein Wollen, was richtig drückt. Nicht einfach so, nicht vor irgendwelchen 1000 Jahren eine Entscheidung, die dann eben so steht, so angestaubt, sondern total lebendig. Jeden Menschen, mit dem du draußen redest, den will Gott erretten. Vielleicht mit dir. Versteht ihr, das ist eine ganz neue Perspektive, das ist eine ganz neue Leidenschaft, wenn wir das ein Stückchen neu erkennen, dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass dieses Wollen eigentlich dieses Drumkämpfen ist. Gott scheitert, ich will es mal so sagen, immer an dem freien Willen der Menschen. Wenn die nicht wollen, kann er nicht. Aber er steht im Prinzip vor einem Nichtchristen, noch Nichtchristen eigentlich so da und sagt, sag ja und ich umarme dich. Er will die vielen IS-Kämpfer eigentlich umarmen und küssen, damit sie ihre blödsinnigen Ideen aufgeben, die mit Motorsägen durch die Gegend laufen. Die brauchen so sehr Erlösung. Das wollen wir ja gar nicht mehr erklären. Die sind wahnsinnig geworden ohne Gottes Liebe. Es kommt regelrecht zu einer Spannung. Ich weiß nicht, wie das im Himmel so ist, da kann ich euch noch keine Erklärung geben. Aber überlegt mal, Gott hat ja Gnadenzeit ausgerufen. Er sagt, es ist noch eine Zeit, dass Menschen gerettet werden können. Und Jesus ist eigentlich auf der anderen Seite, und deswegen diese Spannung, der sagt, Vater, wann lässt du denn die Gnadenzeit auslaufen? Ich will zu meiner Gemeinde. Die sind ja eins. Versteht ihr? Auf der einen Seite die Sehnsucht von Jesus zu uns, auf der anderen Seite die Sehnsucht des Vaters, Menschen seine Gnade zu schenken. Das hat beides was mit Sehnsucht zu tun. Und ich weiß manchmal nicht, wofür ich mich gerne entscheiden will. Ist es mir lieber, dass Jesus morgen wiederkommt und ich endlich im Himmel bin? Und dann gucke ich mir die vielen Leute an. Dann sage ich, nein, wir waren gestern auf der Straße, wie viele Leute vorbeigegangen sind. Und vielleicht ein Bruchteil davon haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Da habe ich mir so gedacht, Gott, lasst ruhig noch Gnadenzeit sein. Wir müssen es schaffen, ganz viele Leute noch ins Boot zu holen. Und das kämpft, das kämpft. Und ich glaube, das ist auch der Kampf im Himmel für die Menschen. Ich weiß nicht, wie Gott denkt. Ich weiß nicht, wie lang die Gnadenzeit noch ist. Aber das ist die Sehnsucht. Lasst doch diese Sehnsucht Gottes heute Morgen an euch heran. Und wir müssen uns nicht neu für Gott entscheiden, dass er uns in den Arm nimmt. Sondern das ist die frohe Botschaft. Das ist das, in dem wir leben, dass wir immer wieder von Gott umarmt und geküsst werden. Auch wenn es nicht in echt ist. Also so, dass wir einen Kuss spüren. Aber Gott will uns seine Liebe zeigen. Und das können wir erzählen. Das kann Timo in Marseille erzählen, dass Gott ihn liebt. Deswegen sollen wir Zeit mit Gott verbringen. Sollen wir beten, stille Zeit machen, Bibel lesen, in Gottesdienst kommen, all diese frommen Sachen eigentlich. Weil Gott Sehnsucht nach uns hat und eigentlich uns auffordert, dass wir auch Sehnsucht haben. In dem Psalm steht zum Beispiel, wir haben Sehnsucht im Psalm 84, dich zu preisen. Und dann kommen wir zu dem Punkt Gemeinde. Wenn ich vorhin vorgelesen habe, und deswegen ist Jesus für die Gemeinde gestorben, dass sie heilig wird und gereinigt wird, habe ich mir so die Frage gestellt, was ist denn eine heilige Gemeinde? Eine heilige Gemeinde, heilig heißt ausgesondert, etwas ganz Besonderes auf dieser Welt, was es sonst nirgendwo gibt. Und das ist eine Gemeinde, die Gott anbetet. Lobpreis. Deswegen ist ja hier vorne eine große Bühne, deswegen nehmen wir uns viel Zeit für den Lobpreis. Nicht, weil wir das so schick finden, nicht, weil wir so eine musikalische Gemeinde sind, sondern weil es ein Zeichen von Heiligkeit ist, wenn man Gott anbetet. Und nicht menschlich gesehen, sondern dass der Geist in uns Gott anbetet. Und wir wissen, von was wir reden. Wenn wir sagen, Gott, du bist lieb. Gott, danke, dass du uns berührst. Danke, dass du Birgit berührt hast, dass es ihr bald besser geht. Und die zweite Komponente, es gibt ja einige, ist, dass wir auch diese Sehnsucht für die Menschen haben, dass sie gerettet werden, dass es uns nicht egal ist. Und ich sage es mal ganz deutlich, wir sind ja in der Gemeinde, wir sind gerettet. Wir könnten auch sagen, ach schön, ich habe hier einen Sitzplatz, den bezahle ich auch durch meinen Zehnten oder durch die Spenden, die ich gebe. Und jetzt bin ich in Sicherheit. Hier ist keine Sicherheitsarea. Hier ist nicht angekommen. Wir sind unterwegs. Und diese Sehnsucht Gottes will in uns eigentlich ein Sendungsbewusstsein geben. Wir sind gesendet von Jesus, geht in die Welt. Und jetzt ein schöner Bibelvers, der auf uns leuchtet, auf mich leuchtet. Römer 2, Vers 7. Das sind so Knallersätze. Ich finde die immer wieder gut. Und da hat man lange was dran zu kauen. Ewiges Leben wird er denen geben, die sich durch nichts davon abhalten lassen, Gottes Willen zu tun. Weil sie sich nach Gott sehnen und ihm gefallen wollen. Sich durch nichts davon abbringen lassen, sich nach Gott sehnen und ihm gefallen wollen. Und mit dem, was ich vorher gesagt habe, fällt uns doch relativ es leicht zu verstehen, wie man Gott gefallen kann. Jesus ist der Prototyp für Erlöser, für Menschen nachgeben, für Menschen sterben, für sich für Menschen aufopfern. Das ist Jesus. Wenn wir ihm nachfolgen, müssten wir eigentlich denselben Weg gehen. Gott sei Dank müssen wir nicht ans Kreuz. Aber Jesus will uns die Sehnsucht geben, Verlorene zu finden und sie zu Jesus zu führen. Das ist eine heilige Gemeinde. Wenn eine Gemeinde nicht evangelisiert oder einen evangelistischen Lebensstil führt, ist sie eigentlich nicht heilig. Das ist nicht ein Nebenprodukt von Gemeinde. Wenn du dann 10 Jahre in der Gemeinde bist und noch eine Prüfung ablegst oder ein Seminar machst, dann kannst du mal mit auf die Straße ein bisschen was erzählen. Nein, es geht um diese Sehnsucht, die jeder von uns haben soll, weil Gott sie hat. Und weil der Heilige Geist sie uns immer wieder anbietet und dann sagt, willst du Sehnsucht für die verlorenen Menschen haben? Und dann brauchst du es genau wie für jemanden, der Gott nicht kennt, dieses Ja. Im Grunde genommen, ja, ich will dir gefallen. Ich will Menschen suchen und sie für dich begeistern. Es ist total klar, was wir tun sollen. Matthäus 28, 19 und 20, da heißt es, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie, führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Das hatte Jesus den Jüngern gesagt. Und das ist das, was ich heute Morgen mit dieser Sehnsucht euch sage. Nichts darf wichtiger sein. Versteht ihr? Auf der einen Seite ist es total extrem, dass ich mich fast nicht traue, das so zu sagen. Aber genau das macht uns aus als Gemeinde. Wenn ihr so wollt, das ist die Lebendigkeit Gottes. Weil die Lebendigkeit Gottes ist so erwartet und guckt immer zum Ausgang oder zum Eingang. Wann kommt der Nächste? Wann darf ich ihn umarmen? Mit jedem, den ihr draußen redet, ist ein potenzieller von Gott umarmt werden soll er und soll geküsst werden. Nicht der Feind, nicht der komische Chaot, nicht der unsympathische Typ, sondern den will Gott. Und vor dem steht Timo, Lars, Alex, Bastian in Marseille und müssen vielleicht einen Satz, den sie 20 Mal geübt haben, in Französisch sagen. Aber der sitzt. Wir müssen nur wollen. Wir unterstützen ja seit 9 Monaten eine kleine Gemeinde in Walsum. Uns hat als Leiterschaft Gott gesagt, unterstützt diese Gemeinde. Einige von uns waren schon jahrelang ab und zu mal predigen da und haben sie so ein bisschen unterstützt, aber Gott hat es auf unser Herz gelegt. Jetzt frage ich mich halt persönlich, haben wir es euch als Gemeinde nicht gut verkauft? Weil kaum Leute von uns irgendwie, zumindest sichtbar, die Gemeinde da vor Ort unterstützen. Vielleicht betet ihr ja ganz viel im Geheimen. Aber so der Gedanke, mit vielen mal hinzufahren, sie zu stärken. Wir hatten vor einigen Wochen einen Lobpreisabend da. Da waren gerade mehr oder weniger die Lobpreiser und zwei, drei andere. Und ich habe so manche Stimmen gehört, was haben wir denn mit den Walsamern zu tun? Was ist mit der Sehnsucht? Da ist eine kleine Gemeinde, die kurz davor ist, einzugehen und die braucht Hilfe von außen. Lest mal in der Bibel nach, da hat man für eine Gemeinde gesammelt und denen geholfen, weil es denen schlecht ging. Es ist ganz normal, dass man anderen Geschwistern hilft, gerade wenn es Gott vielleicht auch noch sagt. Wir haben noch 3 Monate Zeit. Ihr könnt also zu den Gottesdiensten und zu den Veranstaltungen gerne noch hinfahren, die Autos vollpacken und mal die Walsumer überraschen, dass sie merken, ihr denkt an ihn. Das ist auch der Grund, warum wir eine Tochtergemeinde gründen wollen. Doch nicht einfach so, sondern wir merken, Gott sagt, macht, ich will euch in Bewegung setzen. Aber eine Tochtergemeinde kriegen wir nicht hin, wenn wir den Basti motivieren und für ihn beten. Ach, ich habe für den Basti gefastet. Toll. Aber wir kommen zu der Tochtergemeinde nur, wenn wir diese Sehnsucht haben, Menschen zu Gott zu führen. Damit die Tochtergemeinde wächst, damit wir wachsen. Aber doch nicht, weil wir wachsen, weil wir eine tolle Gemeinde sein wollen, die 200 und weiter, sondern weil es um die Menschen geht, die sonst verloren gehen. Versteht ihr? Diese Sehnsucht soll uns immer wieder ergreifen, dass wir in dem Umfeld, wo wir sind, der letzte Predigt war, zuhören, erzählen, beten, dass jeder von uns es schafft, mit Menschen über den Glauben zu reden und sie zu Jesus zu führen. Und das muss, ich sag's mal so, normal sein. Das ist, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, das normal heilig sein. Nicht, weil ich das so sehe, nicht, weil ich so extreme Vorstellungen habe, sondern weil ihr Menschen solche Leute braucht. Sonst gehen sie nämlich ihr altes Leben weiter und sterben und sind tot. Gottes Sehnsucht will uns anstecken. Wenn Jesus hier sitzen würde, würde er sagen, du, steht ja auch in der Bibel, wenn ich mal wieder komme und die Braut hole, möchte ich euch bei der Arbeit sehen. Und er möchte nicht sehen, dass wir gemütlich auf dem Sofa sitzen. Als ich gestern abends nach Hause kam, ich war ja auch im Straßeneinsatz, da habe ich am Sofa gesessen, weil ich K.O. war. Ich habe sogar einen Sonnenbrand. Ihr versteht, was ich meine. Es geht nicht um das Sofa sitzen, sondern bei der Arbeit sein, Menschen für Jesus begeistern. Und das kann jeder von uns, der von Gott berührt ist. Es fängt immer mit dieser Leidenschaft und mit diesem Ja, ich will an. Und ich bin jetzt auch am Ende. Ich möchte euch wirklich auffordern, wenn wir jetzt eine kurze Stille haben, euch mal zu prüfen, habt ihr diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach diesem Verlorenen? Und wenn nicht, ihr seid ein Gebet entfernt davon. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen nichts lieber will, als euch mit dieser Leidenschaft anstecken und sagen, ja, ich will jedem so eine Leidenschaft geben, dass Ängste weichen, dass, wie soll ich das machen, weicht. Man kann sich ja, man kann das ja lernen. Aller Anfang ist schwer. Und wenn du schon dabei bist, dann gibt es vielleicht den zweiten Gang, wo es besser, schneller, besser geht. Mir geht es gar nicht um Leistung, weil Gott nicht ein Mensch, ein Wesen ist der Leistung, sondern der Liebe. Und wenn du deine Kinder liebst, machst du eine ganze Menge für die. Und eigentlich sind die Menschen draußen wie unsere Kinder. Wir sind irgendwie für sie verantwortlich, auch wenn die Leute draußen meinen, die frommen Spinner, die glauben da irgendwas. Aber wir als Gemeinde sind dafür da, sie ins Reich Gottes reinzuholen. Weil sonst holt sie keiner. Und Mörs ist ein Stück wie auf die anderen Gemeinden angewiesen, dass wir das machen. Sendungsbewusstsein. Wir sind gesendet, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und Gott fordert uns jetzt auf, Entscheidungen zu fällen. Und ich möchte einfach ein paar Minuten und ich bete zum Schluss. Heiliger Geist, du bist an der Quelle. Du bist an der Quelle der Sehnsucht des Vaters und des Sohnes. Herr, du siehst jetzt, wie wir uns innerlich entschieden haben, wie wir innerlich denken. Herr, komm mit deiner Sehnsucht in uns hinein, dass Menschen uns nicht egal sind, dass wir nicht Angst vor Menschen haben, dass wir uns nicht nur selbst genügen und sagen, Hauptsache mir geht's gut, sondern danke, dass du willst mit einer großen Leidenschaft, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden. Herr, dass wir das auch fühlen und leben und denken und uns in Bewegung setzen, immer mehr, immer mehr. Dass das, was du uns gesagt hast, dass wir als Gemeinde wachsen, seine Tochtergemeinde gründen und die wieder eine Tochtergemeinde gründet, dass diese Bewegung uns alle erfasst, dass sich keiner gedrungen fühlt, sondern dass von innen die Leidenschaft, diese Bereitschaft kommt. Heiliger Geist, danke, dass du uns das alles schenkst. Und dass wir kraftvoll sind, da wo wir schwach sind. Und da wo wir vorher Angst hatten, haben wir jetzt Mut. Danke, dass du uns Dinge wegnimmst und dafür Dinge gibst. Danke, dass wir ein Segen für Mörs und Umgebung sind. Dass wir ein Segen für Walsum sind. Und danke, dass du mit uns gehst. Amen. Amen.